Wir wollen heute Abend lesen in dem ersten Buch Samuel. Und unsere Absicht wird es sein, nach dem Vortrag über relevante Verkündigung zu versuchen zu sehen, wie man eine Kluft überbrücken kann. Meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, ist kaum erreichbar, da ich insgesamt 6 Kapitel der Heiligen Schrift mit euch durchackern werde. Und das wäre normalerweise 8 Predigten, die wir auf einmal machen werden. Also ich tue das, was ich vorher verboten habe, dass man einige Themen auf einmal behandelt. Aber ich will, dass wir 2 Fliegen mit einem Schlag erlegen. Zuerst einmal zu sehen, wie die typologische Bedeutung eines Textes so eng verbunden ist mit dem ursprünglichen Problem des Textes oder Absicht des Textes. Und zweitens, ich möchte zeigen, dass Typologie ist nicht, wie es öfters dargestellt wird, ein kleines Ereignis hier und ein kleines Ereignis hier und das wäre schön und man liest dann, das ist auch schön. Sondern Typologie zieht sich durch die ganze Bibel in einem Gedankenfluss, so ähnlich wie der Text selbst. Wenn man 1. Samuel behandelt, könnte man reden über die großen Personen hier. Samuel an der Schaltstelle der Geschichte, der letzte große Richter, eigentlich der größte der Richter, der zu der strategischen Zeit in Israel war, er hat Israel zurückgeführt zu Gott. Er war auch der erste einer Liste von Propheten. Wenn du liest im Neuen Testament in der Apostelgeschichte 2 und in Hebräerbrief, ist Samuel gelistet als der erste der Propheten. Ein Mann an der Schaltstelle der Geschichte, ein Mann des Gebetes, er war ein Kind des Gebetes, ein Mann des Gebetes, und du, als er gebetet hat, hat es gedonnert. Gott hat etwas getan. Man könnte sicherlich von diesem Bild viel lernen. Und dann Saul, äußerlich betrachtet, brachte er alle Voraussetzungen in das Werk des Königs sein. Er war der ideale König von der natürlichen Seite. Aber seine Eigenwilligkeit und sein mangelndes Vertrauen auf Gott war ein Herzensdefekt, das ihn für sein Amt disqualifizierte. Das Motto über das Leben dieses Mannes ist, ich habe töricht gehandelt und gar sehr gefehlt. Und was sollten wir sagen von David? Das Thema viele Betrachtungen, eine wunderbare, große Gestalt, die wir behandeln könnten. Aber überleg mal, das Buch einmal anders anzugehen. Zuerst einmal will man sich fragen, was Gott damals an diesem historischen Schauplatz tun wollte. Ich bin kein großer Fan der Geschichte. Das ist eine Lüge, Entschuldigung. Ich bin sehr interessiert in Geschichte. Aber es ist nicht mein Beruf. Und das ist die Geschichte von Gottes Volk vor 3000 Jahren. In verschiedenen Situationen, die sind in einer ganz anderen Situation einerseits. Aber es gibt große, lehrreiche Prinzipien hier, die immer wieder in der Geschichte der Welt aktuell sind. Wisst ihr, Sünde ist sehr monoton. Wirklich wahr. Es verspricht mehr, als sie bezahlt. Packaging ändert sich im Laufe der Jahrhunderte, aber die Ware selbst, Sünde, sie bleibt gleich. Wir würden sehen, wenn wir mehr Zeit hätten, Samuel zu lesen, wie praktisch es ist, zu sehen, wie Gott in seine Strategien im Umgang mit Sünde immer die gleiche Methodik verwendet hat. Seine Strategien Die Strategie des Kreuzes ist eine uralte, tief in Gottes Herz gebetete Gedanke. Und was sollten wir dann von Christus sagen? Das, was ihn betrifft, findet man an fast jeder Seite dieser Geschichte. Denn hinter der alten Geschichte steht letztendlich das Herz Gottes, der die Geschichte geordnet hat. Und als er die Geschichte ordnete, schlug sein Retterherz für ein verlorenes Universum, für Menschen, die sich von ihm entfernten. Wie würde der Mensch mit sich versöhnen? Christus und die Strategien des Kreuzes ist der Kernreim des 1. Samuel-Buches auf einer Ebene. Das Kreuz ist kein nachträglicher Gedanke Gottes. Geschichte, sagen wir auf Englisch, ist seine Geschichte. History is his story. Und das ist wirklich der Fall bei der Lesung der alttestamentlichen Erzählungen. Man kann die Botschaften der Bücher etwas so darstellen. 1. Samuel. Die Probleme, die die Einführung des Königs aufwirft. Gleich wo uns David dargestellt wird in Kapitel 16, hat Samuel ein Problem. Samuel hadert mit Gott und er rechtet mit Gott über eine Sache. Gott, wie ist das? Saul ist der amtierende König. Wie kann ich David salben zum König? Und Samuel hat, Methoden verwendet, um David zu salben als König. Es war eine, sozusagen eine geheime Salbung. Nur die Familienmitglieder waren da. Jeder hat gemeint, er geht um ein Opfer zu feiern in Bethlehem. Denn es ist ein Problem mit einem Mann wie Saul auf dem Thron, einen Konkurrenten für sein Reich zu salben. Wie wird Gott seinen Mann, seinen Gesalbten auf den Thron bringen? Die Geschichte der Samuel-Bücher ist eine Geschichte von Rivalität. Es beginnt mit zwei Weiberleit und einem Ehemann. Ein Mannerleid. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Hannah und ihre Widersacherin. Eine Frau, die der Natur gesegnet hatte. Es war nicht ihr Schuld, dass sie Kinder hatte. Es war nicht ihr Verdienst, dass sie mehr Kinder hatte als Hannah. Aber ihr wisst, wie das ist. Einer genießt besondere Segnungen und wird stolz drauf, als ob das sein Verdienst wäre. Die Frau in der Versammlung fragt, und was macht der Kurt? Oh, macht er eine Lehre? Oh, mein Karl ist auf der Universität in Heidelberg. Rivalität. Ein Fluch an die Gemeinde Jesu. Rivalität ist das Thema des zweiten Kapitels. Hannas wunderbare Lied, das Magnifikat von Hannah. Und Hannah gibt uns schon in ihrem Lied eines der schönsten literarischen Stücke des Alten Testaments. In Vers 7 gibt sie uns das Thema an. Jehova macht arm, Jehova macht reich, erniedrigt und erhört auf. Hebt aus dem Staube empor den Geringen, aus dem Kot erhört die Armen, sie sitzen zu lassen bei den Edlen. Und den Thron der Ehre gibt ihnen als Erbteil. Denn Jehova sind die Säulen der Erde. Und auf sie hat den Ehrenkreis gebaut. Die Füße seiner Frommen bewahrt Aber die Gesetzlosen verstummen in Finsternis, denn nicht durch Stärke hat der Mensch die Oberhand. Jehova, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird erdonnen. Jehova wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhören den Horn seines Gesalbten. Die Säulen der Erde, Brüder, das ist ein poetischer Ausdruck. Das ist nicht, dass Hannah gemeint hat, dass die Erde auf irgendwelche Säulen gestanden ist. Die Säulen der Erde, wie Paulus einmal später sagte, so sind sie Säulen in der Gemeinde. Mir ist wurscht, wer sie sind und was sie denken. Ich weiß, was Gott zu mir gesagt hat. Die Säulen, die tragfähigen Personen in der Gesellschaft, die Gott einsetzt, die Könige und die in Stellungen der Gewalt. Wie wird Gott seine Regierung ausüben? Daniel sagt, er regiert vom Himmel in einer Zeit, wo es kein jüdischer König gab. Liebe Brüder, die Zeit kommt, wo Gott regiert nicht vom Himmel über diese Erde. Gott wird regieren auf einem Thron in Jerusalem. Aber wie wird er seinen Mann auf den Thron bringen? 1. Samuel behandelt dieses Problem. Wie wird Gott seinen Gesalbten, seinem Volk auferlegen? Das ist ein großes Problem. Wie wird er seinen Mann einführen, wenn ein anderer in Gilboa sitzt und er meint, er ist der König? 2. Samuel, wenn das schwierig ist, ist das 100-mal schwieriger. Die Probleme und die Schwierigkeiten der Regierung als Gottes König. In der Mitte von Samuel hat man viele schöne Liebesgeschichten. Saul liebt David. Jonathan liebt David, Michael liebt David, alle Frauen lieben David, ganz Israel liebt David und sogar Sauls Generalstab liebt David. Die lieben ihn alle. Und 2. Samuel, ich habe keine Struktur hier, 2. Samuel ist auch voll von Liebesgeschichten. David und Bathsheba, Tamar und Amnon, Absalom und die Konkubinen des Königs. Viele Liebesgeschichten, Brüder. Ganz arge, perverse Liebesgeschichten. Probleme auf dem Thron in Jerusalem. Probleme zu regieren über Gottes Volk. Viele Probleme und Schwierigkeiten werden aufgeworfen. Es ist nicht leicht in dieser Welt für Gott zu regieren, wenn es Leute wie Joab gibt in der Gemeinde und Leute wie Absalom. Und wir haben mit solchen Leuten zu tun und Problemen zu tun. Frage irgendeine Mutter über die Probleme der Regierung. Ich sah eine Mutter auf der Straße, es hat geregnet in der Nacht. Da war ein Wasserlake, eine Pfütze da. Das Kind hat schon gesehen. Und Meter vorher hat sie dem kleinen Kind gesagt, wenn du eintrittst, dann bist du nass und unser ganzer Tag ist kaputt. Und da kam zum Wasser. Und sie hat ihm versprochen, dass sie seinen Po hauen würde. Meinst du, dass sie es getan hat? Probleme der Regierung. Aber lasst uns gleich ins Text springen. Kapitel 6. Wir überfliegen 15 Kapitel. Das wäre sogar für mich eine Überforderung, so viele Kapitel zu verkündigen. Kapitel 6. Kapitel 8 bis 15 ist die Geschichte von der Erwählung, Der Training in 3 Lektionen, wunderbare Lektionen, wo Gott Saul vorbereitet hat auf sein Königtum. Und 3 Prüfungen. Hat alle 3 Lektionen, bei allen 3 Lektionen ist er durchgeflogen. Und ist disqualifiziert worden als König. Gott hat ihn verworfen. So diese Geschichte ist die Geschichte der Verwerfung Jehovas. Israel verwarf ihren König, Jehovah. So beginnt die Geschichte. Die Geschichte endet mit der Verwerfung von Israels König, Saul. Samuel, der Saul verwirft in Gottes Auftrag, geht zu David und salbt ihn mitten seiner Brüder als König. Wir haben hier wiederum Rivalität. Wir haben zwei Frauen hier. Und hier haben wir David mitten unter seinen Brüdern. Und das ist ein Thema, das sich entfalten wird. Wenn du in diesem Buch liest, Hannah und ihre Widersacherin Penina, David und Saul, fast David und Jonathan, David und seine Brüder, das ist ein großes Problem im Weg des Herrn, nicht wahr? Rivalität. David wird zum König gesalbt, mitten unter seine Brüder. Man hätte gemeint, sie wären froh, gell? Dass ihr Bruder der gesalbte Israel ist. Wärst du nicht froh, wenn dein Bruder der König oder der Kanzler oder irgend sowas wäre? Das wäre gewaltig, nicht wahr? Aber sie waren nicht so, gerade so begeistert. Sie glaubten nicht an ihn. Wie wir lesen. Saul holt David an seinen Hof. Saul hat ein Problem. Deprimiert, der Geist Gottes hat ihn verlassen und ein böser Geist von Jehova hat ihn gepeinigt. Ich weiß nicht genau, wie ich das auslegen soll. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber der Herr hatte ihn verlassen. Und hier wurde er gepeinigt und gedrückt, unter Druck gesetzt von einem bösen Geist. Was soll er tun? Er holt David. Jemand am königlichen Hof wusste von diesem David, von diesem jungen Mann in Bethlehem, der ein fähiger Krieger war und ein fähiger Musiker. Und Saul holt David an den königlichen Hof. Und das ist irgendwie interessant, nicht wahr? Gott ist schon im Begriff, seinen Mann an die Macht zu bringen. Er ist geheim gesalbt. Niemand weiß davon. Mit dem Earl Krug auf Englisch. Horn von Samuel. David ist jetzt offiziell von Gott eingesetzt als der König. Und der nächste Schritt, Gott bringt ihn auf den Hof. Oh, das ist eine interessante Strategie, nicht wahr? Und die gleiche Strategie haben wir hier. Gott hat Eli verworfen und seine Söhne. Und in der zweiten Geschichte, was tut er? Er führt den Ersatz auf den Hof des Priesters. Gott hat seine Schachzüge schon unternommen. Und was wird David tun am königlichen Hof? Ich finde es wunderbar. Gott hatte Saul als König verworfen. Aber das heißt nicht, dass Saul, der sich disqualifiziert hatte, der Leiter und Herrscher von Gottes Volk zu sein, dass er ihn hasste, dass er ihn töten wollte. Gott wollte Saul retten. Und wenn Saul in der Auseinandersetzung mit dem, was seine Sünde gebracht ist, dann bringt Gott diesen jungen Mann mit seiner Gitarre oder was er halt hatte. Und er spielte vor dem König. Oh, die Güte Gottes. Der junge Mann vor dem bitteren König. In seiner Depression, er sagt Saul, Ihre Hoheit, es tut mir sehr leid, dass es Ihnen schlecht geht heute. Darf ich Ihnen ein Lied singen, das ich komponiert habe? Und er sang Lieder von den Rettungen Jehovas. Zum Beispiel, König Saul, darf ich Folgendes singen? Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Er lagert mich auf grüne Auen. Er führt mich bei stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Saul, der Herr ist mein Hirte. Saul, das ist das Leben, das du haben kannst, wenn du in Ordnung bist mit dem Hirten Israels. O Saul, ich singe dir von den rettenden Taten Jehovas. Ist Gott nicht wunderbar? Israels Führung ist nicht geeignet, hat sich disqualifiziert, das Volk zu führen, und stattdessen, dass Gott sie verwirft, führt er einen jungen, demütigen Mann vor der Führung des Volkes, und er predigt ihnen das Evangelium der Liebe Gottes. Wie wird Gott seinen Gesalbten seinem Volk auferlegen? Er hätte Saul töten können, gell? Disqualifiziert, umlegen, Fall erledigt, neuen König auf den Thron tun. Er hätte es anders tun können. Wir warten, bis Saul stirbt. Wenn Saul stirbt, dann führen wir den neuen König ein. Das wäre eine Methode. Aber nein, Saul ist auf seinem Thron. Saul schaltet und waltet. Saul vorbereitet seinen Kronprinz Jonathan für die Macht, die er nie sehen würde. Und Gott führt seinen Mann zu der Führung Israels, und er predigt ihnen das Evangelium. Oh, liebe Leute, wie ist Gott umgegangen mit unserem Planet? Sein Stellvertreter in dieser Schöpfung sündigte, rebellierte gegen Gott. Es war wie die Sünde von Zauberei, von Wahrsagerei. Und Gott, obwohl Adam nicht tauglich war zu regieren für ihn, er wollte ihn nicht töten. Nein, er führte einen ein. Und Adam muss entscheiden, lasse ich ihn auf dem Thron oder nicht. Einer ist gekommen mit den schönen Liedern, den Heilsliedern des Gottes Israels. Tausend Jahre später in der Geschichte verwarf Gott die religiöse Führung Israels. Sie waren nicht tauglich, Israels Führer zu sein. Warum hat Gott sie nicht getötet? Warum hat Gott nicht Jesus durch militärische Intervention auf den Thron gebracht? Die Jünger erwarteten das, alle 12. Und die Pharisäer und Sadduzäer fürchteten sich davor. Wie wird Gott seinen Mann auf den Thron bringen? Der junge, demütige Mann kam mit seiner Laute und sah die wunderschönen Lieder der Liebe. So David wird geholt, oder Saul holt David an den königlichen Hof. Aber das ist nicht das letzte Mal, wo Saul holt David. Es gab nicht nur bösen Geister zu vertreiben, sondern ein großer Mann, ein starker Mann ist gekommen. Und der Held des Philisterheeres. Ein großer Mann. Oh, wie wird er beschrieben? Die Rede ist von seiner Waffenrüstung. ein starker Mann mit ehernem Held und Schuppenpanzer bekleidet, und das Gewicht seines Panzers war 57 Kilo, und das Gewicht der Spitze seines Speers war 7 bis 8 Kilo. Und so weiter und so fort. Ein Speer wie ein Weberbeam, ein Schwert, das man kaum erheben konnte. Einer ging vor ihm her. Beachte hier die Waffenrüstung des Feindes, des Heeres Israel, der große Philister. David sagt, du unbeschnittene Philister. Wisst ihr, die Philister waren große Männer. Sie waren bekannt für ihre großen Männer. Und sie verließen sich auf ihr Fleisch. Das kannst du lesen in den ersten Kapiteln. Gott kommt in den Lager, sagen sie, der Gott, der die Götter Israels oder Ägyptens besiegt hat, der Gott, der Pharao von seinem Thron gestürzt hat. Und was sagt ein Philister dazu? Zu diesem übernatürlichen Gott. Seid stark, seid große Männer, lesen wir. Das ist wie ein Philister denkt. Die unbeschnittene Philister. Ihre nationale Eigenschaft, oh, wir wollen nicht keine Stereotypen machen. Aber der Österreicher weiß, was er meint, wenn er sagt, ein typischer Deutscher. Und ihr wisst, was ihr meint vermeintlich mit einem typischen Österreicher. Wir haben doch unsere nationalen Eigenschaften. Die Amalekiter waren die Sünde, die Amalekiter. Und die waren das rebelliöse Volk. Und die Philister, die waren die Unbeschnittenen. Sie waren die Menschen, die herumstolzierten und stolz waren auf ihr Fleisch. Und wenn du Vertrauen hast auf das Fleisch, ein möglichst großes Stück wäre in Ordnung. Hier ist Goliath. Fast 3 Meter Fleisch. Weißt du? Wenn du Vertrauen hast auf das Fleisch. Und da ist Saul. Ein Kopf größer als alle anderen in seinem Kriegsheer. Ich kann mir vorstellen, dass er gerne ein Kopf kleiner wäre in der Situation. Denn Saul, was willst du tun gegen den starken Mann? Du hast die Aufgabe, als König Israel zu befreien im Krieg von den Philistern. Was willst du tun? Und der große Mann mit schlordenden Knien und in Furcht vor dem großen Philister. Oh, liebe Brüder, wenn wir Vertrauen haben auf das Fleisch, werden wir früher oder später einem größeren Stück begegnen irgendwo. Saul mit der Verantwortung, Israel zu erretten, erholt David zum zweiten Mal. Und David, der die Dämonen ausgetrieben hat und Evangelium gepredigt hat. Ich meine, David, der die Dämonen irgendwie, weißt du, der böse Geist, weißt du, Saul besänftigt. Jetzt muss Saul gerettet werden von dem großen Mann. Und was ist das Thema der Geschichte? David macht es ganz deutlich. Saul, oder ich meine Goliath, kommt mit seiner großen Waffenrüstung und er schaut diesen Buben da. Und was hat er? Einen Stab in der Hand. Und der große, starke Mann, wie in den alten Heldentagen, hat geschimpft über den anderen. Das war die Schandekult der Einzelkämpfer. Sie haben gesagt, oh, du kleiner Depp, du kommst hierher mit deinem Schwert. Ich werde schauen, dass die Vögel was zu fressen haben heute Abend. Dann der andere, um ihn ein bisschen mehr zu begleiten, er sagte, und deine Mutter? Ja, diesen Satz werden wir nicht fertig machen. Aber sie haben einander beschimpft und dann sind sie aufeinander losgegangen. Und so, der große Einzelkämpfer schaut diesen Jungen an mit seinem Stab und er sagt, kommst du zu mir mit Stäben? Mehrzahl, nicht Einzahl, Mehrzahl. Wieso? Denn er redet nicht von dem Stab, er redet von der Waffengattung, Stäben. Das ist eine Waffengattung. Du kannst kämpfen mit Schwert, du kannst kämpfen mit Speer, du kannst kämpfen mit einem Netz und mit einem Gabel, du kannst kämpfen mit Stäben, aber du gehst nicht gegen einen Goliath mit Stäben. Bin ich etwa ein Huhn, dass du kommst mit Stäben? David sagt, ich habe etwas zu beweisen, du frecker Kerl. Wenn es Vögel des Himmels gibt, die Fleisch fressen heute, die werden das Fleisch von Philisterleichen sein. Ich habe etwas zu beweisen. Gott rettet nicht durch Waffen. Gott rettet nicht durch die Kraft des Fleisches. Du kommst zu mir mit Speer und mit Schwert und mit Wurfspieß. Ich komme zu dir in den Namen Jehovas der Herrscharen Israels, den du verhöhnt hast. Und an diesem Tag wird Jehova mich in deinem Hand, dich in meiner Hand überliefern und den Haupt von dir wegnehmen und die Leichname des Herrs der Philister werde ich in diesem Tage den Vögeln des Himmels und den Wilden der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass Jehova nicht mit Schwert und durch Speer rettet, denn Jehovas ist der Streit. Und hier kommt ein junger Mann. Und der Text sagt eindeutig, Vers 51, er hatte kein Speer. Oh, was für ein Drama. Ein junger Kerl, unterwegs mit einem Stab, kein Speer, gegen einen solchen erfahrenen, riesigen, ausgerüsteten Krieger. Was möchte Gott hier sagen? Und was David gesagt hat, das ist die erste Ebene. Weißt du, was David hatte, was Saul nicht hatte? Vertrauen auf Jehova. Saul fragte, David, wie kannst du bist ein junger Mann, du hast überhaupt keine Erfahrung, wie kannst du gegen ihn gehen? Hat David keine Erfahrung? David hatte Erfahrung, die Saul nie geahnt hätte. Einem Bären ist er begegnet, ein Löwe, und er hat gelernt, mit seinem Gott zu rechnen. Etwas, was von dem Saul überhaupt nichts wusste, der fleischliche Mann. Dieser Mann hatte etwas, was Saul nicht hatte. Der junge Mann gegen Goliath. In Eletal, sehr geeignet für Streitwagen, aber ein Problem. Es gibt einen Graben in der Mitte. Du kannst nicht über den Graben. Und wenn du über den Graben gehst, bist du in einer sehr schwachen Position mit Streitwagen. Und deswegen schickten sie Goliath und sind jetzt Goliath und David allein. Goliath sagt, warum kommst du mit Stäben? Warum sagt er das? Er hat den Schleuder nicht gesehen. Manchmal, wenn ich höre in der Kinderstunde über David, wo ich gehört habe als Kind, habe ich den Eindruck bekommen, der war ziemlich dumm. Einerseits. Aber hat Gott geglaubt, andererseits. Habe ich irgendwie den Eindruck bekommen, oder? War er dumm? Es war schwach. Ein Stab gegen einen Goliath. Aber wie würdest du, wenn du David wärst, einen Goliath töten? Du kannst nicht einmal an ihm nah herankommen. Du musst ihn überraschen. Und du musst ihn aus großen Entfernung angreifen. David war nicht so dumm. Paradox, nicht wahr? Der Schwachheit und Klugheit Gottes Strategie? Nicht durch Stärke und nicht durch Waffen, sondern ein Mann in Schwachheit und in Torheit. Aber ist es Torheit? Oder ist es Weisheit? Paradox ist es, nicht wahr? Denn Gottes Strategien sind uralt. Die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Und die Weisheit und die Dummheit, die Torheit Gottes, ist weiser als die Menschen. Und so David besiegt ihn und schneidet seinen Kopf ab. Und er sagt, er hat kein Schwert. Und so er nahm Goliaths eigenes Schwert und hat ihn enthauptet. Das ist fantastisch. Ich weiß nicht, was ich gegen den Goliath zu gehen ohne Schwert, das ist Schwachheit. Aber er hat ihn überwunden. Und der Text sagt, er war stärker als der Philister. Er war stärker als der Philister. Der Philister war der starke Mann. Oh, was für eine Waffenrüstung. Aber es gab einen stärker. Matthäus Kapitel 12. Als der starke Mann. Und diejenigen, die in Todesangst, kannst du dir vorstellen, der große Krieger, er kommt zu Israel und er sagte, und die ganzen Leute, die laufen zurück. Er sagt das in dem Text. Gut, dass das nicht in der Kassette war drin, wenn ich das sage. Und der Saul schreckt zurück. Todesangst. Den starken Mann hat David befreit, getötet. Und David wurde populär. Jonathan war bisher der größte Held Israels. Er kannte Helden, er wusste Helden einzuschätzen. Wo bin ich? Hier. Er wusste Helden einzuschätzen. Und Jonathan war so überwältigt von dieser brillanten Strategie und von dieser Freimut im Kampf, von diesem Glauben an Gott. Er war auch ein Mann, der wusste, Gott zu glauben. Was hat er getan? Jonathan hat sein königliches Panzer und seine Waffenrüstung ausgezogen und David übergeben. Hast du je überlegt, was das bedeutet, wenn der Kron Prinz seine Waffenrüstung als Geschenk an den Helden gibt? Das ist gleich zu sagen, hier David, du bist derjenige, der geeignet ist, diese Rolle in unserer Nation zu spielen. Wenn ihr ungläubig wärt, dann würde ich jetzt den Spieß umdrehen ein bisschen. Denn jetzt wäre das die Zeit des Evangeliums zu verkündigen, denn wer in der Schrift ist ein schöneres Bild von Bekehrung, als wenn der Kronprinz aus Bewunderung und Liebe vor David dankt ab und bekehrt sich zu Israels Gesalbten. Aber nicht nur Jonathan, auch die Frauen waren begeistert von ihm. Und Saul hat gehört, wie sie geredet haben. Die Umfrage bei dem Weiberinstitut ergab 91% für David und 9% für Saul. Saul hat Tausende getötet und David seine Zehntausende. Und der König wird unsicher auf seinem Thron. David spielt für Saul, um weiter ihn zu dehnen und zu befreien von den bösen Geistern. Und Saul versucht ihn an die Bahn zu spießen, aufzuspießen. Oh, was für eine Torheit. Wenn du erlebst mit eigenen Augen, wie er Menschen befreit von der Macht des starken Mannes und er dich selber befreit hat von den bösen Geistern und überall in dein Reich schafft er Sieg und Frieden, einen solchen töten zu wollen? Oh, was für eine Torheit. Ich habe irgendwo gelesen von einem solchen Mann. Er hat sogar einen aufgeweckt. Und die religiösen Führer entschlossen, ihre Macht zu bewahren, versuchten sowohl den Auferstandenen als den Herrn selbst, den Gesalbten, zu töten. Jedenfalls in diesem Abschnitt ist sein Aufstieg und Popularität zu erkennen. Und der Gesalbte war sehr populär zuerst. Wie ich sagte, selbst der Generalstab, die Elitesoldaten haben ihn lieb gehabt. Und er war der Hauptmann der königlichen Leibwache. Die Frauen und die Nation insgesamt, oh, wie populär war er. Und schließlich, obwohl Saul benutzte Liebe, um David umzubringen, trotzdem, David handelte weise, hatte gelingen, sagt der Text, wiederum und wiederum und wiederum, er hatte gelingen. Buchstäblich übersetzt, er handelte weise und wurde immer populärer. Ich habe gelesen einen Vers über David, Jeremia 23, 5. Die Geschichte ist die Geschichte der Verwerfung der Hirten Israels. Interessant. Das ist genau die Geschichte hier. Die Verwerfung der religiösen Führung Israels. Und der Vers sagt, siehe, Tagen kommen, spricht Jehova, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Und das wird bewirken Israels Rettung. Und Israel wird in Sicherheit wohnen. Oh, wie wunderbar war ist das, wird es sein. Oh, wie wunderbar war das. Derjenige handelte weise, schuf Rettung für Israel. Und er wurde populär und selbst ein Mitglied des königlichen Hauses. Aber Saul, während der Zeit, wo David immer populärer wurde bei dem Volk, hatte Saul mehr und mehr Angstzustände und Neid und Hass empfunden für diesen Mann. Saul erlässt den Befehl, David zu töten. Matthäus Kapitel 11. Die religiöse Führung in Vers 5 erlässt den Urteil, den Gesalbten zu töten. So töricht wie es war, Jonathan nimmt David in Schutz. Er sagt, David, bleib im Feld und ich gehe ins Feld mit meinem Vater, ich rede über dich. Und David hat erlebt, wie Saul eine Zeit lang sich umstimmen ließ. Es war das Argument der Logik. David, Vater, wie kannst du ihn töten? Seine Werke sind so nützlich für dich, sagt der Text. Ja, David war sehr nützlich. Seine Taten sehr nützlich. Wie kannst du ihn töten wollen, wenn er so nützlich ist? Das Argument der Logik. Das Argument der Liebe. Saul, sein Entschluss, David nicht zu töten, war nur vorläufig. Dann schickte er seine Diener, David zu holen. David weiß davon. Er flieht. Michael nimmt David in Schutz. Sie nahm das Haus Teraphim. Frag mich nicht, warum David sowas im Hause hatte. Deckte es zu, als ob eine schlafende Person da war. Hatte Ziegenhaar über seinen Kopf getan, damit die Fliegen den Kranken nicht belästigen. Und David ist dort im Bett, krank, er kann nicht zum königlichen Hof kommen. Und Saul sagt, hole ihn. Und kommt drauf, dass seine eigene Tochter ihn betrogen hat. Naja, Liebe macht Erfinder nicht. erfinderisch. Zal kommt zuerst gegen die Barriere der Logik und bricht durch. So unlogisch wie es ist. Jetzt steht an der Barriere der Liebe. Trotzdem bricht durch. Und schließlich kommt die letzte Barriere, der Wahnsinn. Wie kannst du es tun, Saul? Wie kannst du deinen gesalbten Retter verwerfen? Der einzige Mann, der Israel erretten kann, Saul, wie kannst du das tun? Vor wir über diese Barriere lesen, oder vielleicht reden wir trotzdem drüber. Saul schickt seine Knechte nach Ramah, wo David bei Samuel war. Und die Knechte kommen dahin zu den Propheten und sie wollen David schnappen und kommt der Heilige Geist auf sie und sie haben geweissagt. Schwierig, einen festzunehmen, während du weissagen tust. Helft der Heilige Geist auf sie und sie weissagen. Und schließlich, hier kommt Saul selbst. Höchstpersönlich, wo ist er? Da drüben. Gut. Und da Saul kommt da wahrscheinlich mit Schwert in dem Hand und der Heilige Geist fällt aus dem Himmel und er weissagt. Oh, wie schwer es ist. Wie schwer wird Gott es einem Menschen machen, seinen gesalbten Retter zu verwerfen. Er wird beginnen mit dem Argument der Logik. Ein junger Mann stellte die Frage ein Jahrtausend später der religiösen Behörde: Gentlemen, warte mal, warum wolltet ihr mich steinigen? Um welches bösen Werkes willen? Ich habe nur gute Werke getan. Ich war nützlich. Meine Werke reden von mir. Das Argument der Logik. Das Argument der Logik. Warte mal. Habe ich euch richtig verstanden? Ich treibe Dämonen aus durch Beelzebub. Was ist das für eine Logik? Aber Matthäus 12, sie waren entschlossen, ihn zu töten. Und sie hörten keine Logik. Werden sie Liebe zuhören? Verkörperte Liebe? Liebe, wie diese Welt nie erlebt hatte. Verkörperte Liebe und ohne Ursache hassen sie ihn? Und schließlich, Gottes letzte Barriere. Gentlemen, pass auf. Pass auf. Jede Sünde wird vergeben. Jede Sünde. Also eine. Und kommt über diese Barriere und es gibt kein Zurück. Pass auf, wie ihr redet. Pass auf, wie ihr denkt. Wenn das, was ich tue, Gottes Werk ist, durch den Heiligen Geist. Pass auf, sagt Jesus. Matthäus 12 wiederum. Das ist das Letzte, die letzte Barriere. Oh, wie schwer ist es. Oh, wie schwer macht Gott es, dass ein Mensch verloren geht. Er wird kommen mit dem Argument der Logik. Er wird kommen mit dem Argument von verkörperter Liebe in Christus. Und schließlich, bevor du in die Finsternis gehst, musst du durchbrechen die Barriere des Heiligen Geistes. Und so Saul zieht sich aus. Jonathan hat sich ausgezogen, nicht wahr? So begeistert von der Weisheit Davids. So begeistert von seinem Vertrauen von Gott. Er bekehrt sich zu einem besser als er. Und Saul konfrontiert mit Logik, Liebe und dem Heiligen Geist. Er zieht sich aus in Schande. Und prophezeit einen Tag und eine Nacht. Und steht auf, hört Brüder, mit erleuchteten Augen. Er hat prophezeit. Er weiß, was Gott durch den Heiligen Geist über diesen sagt. Und mit geöffneten Augen steht er auf mit dem festen Entschluss, ihn trotzdem zu töten. Und so David muss gehen. David sagt zu Jonathan, ich muss gehen, dein Vater trachtet nach meinem Leben. Jonathan sagt, warte mal, ich muss wiederum reden mit ihm. Ich habe mit ihm einmal überredet. Du wartest im Feld wiederum. Und ich rede mit ihm. Und so Jonathan redet mit Saul, während David wartet auf dem Fels von Asel, auf dem Fels, bei dem Fels des Wegganges. Auf einem Fels, dessen Namen sein Gehen ankündigt. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie eine zeichenhafte Sache. Wieso haben sie das mit Pfeil und Bogen gemacht? Versteht ihr das? Jonathan hätte kommen können und sagen, hey David, kannst gehen. Aber er sagt, nein David, du wartest da, ich komme mit meiner Junge. Und wenn ich schieße und es fällt vor dir, dann weißt du, es ist okay zurückzukommen. Wenn ich weiter aus dir schieße, über den Jungen hinaus, dann weißt du, geh, denn Jehova sendet dich weg. Wieso sagt er das? Er hat eh mit ihm nachher geredet und sie haben gesprochen. Wieso? Oh, schau aber, wie dramatisch die Heilige Schrift ist. O Jonathan, der große Krieger, nimmt seinen Bogen. Und dieses Mal zieht er nicht hier. Dieses Mal zieht er weit zurück. Und schau, wie weit er muss gehen. Er sagte Jonathan, Jonathan, ich werde verworfen und getötet von den religiösen Führern. Ich muss gehen. Der Sohn des Menschen muss gehen. Und ein späterer Jonathan sagte, das sei fair. Genau. Und so Jonathan sagt, oh David, du musst gehen. Aber bitte, David, bevor du gehst, schließe einen Bund mit mir, einen Sicherheitsbund. Oh David, bitte tu meine Familie nicht an, wenn du bist in dein Reich. Ich möchte zu deiner Rechten sein. Schließen wir einen Bund, bevor wir gehen. Ist es mein Vorstellungsvermögen? Oder ist das widerspiegelt in Matthäus 26? Der Sohn des Menschen geht. Und drei Verse später oder vier Verse später, denn dieser ist das Bund in meinem Blut. Als er den Kelch nahm und in Begriff zu gehen, nahm er ein Kelch und schloss einen Bund mit seinen Freunden. Einen Sicherheitsbund. Ein Bund, der ewiges Leben bedeutet. Und so David geht und er ist unterwegs. Aus dem Reich von Saul, jetzt muss er weggehen. Und er geht zuerst verworfen, weißt du, zu dem Priester Ahimelech. Und er holt Schaubrote und das Schwert Goliaths. Unterwegs mit seinen Jungen. Es war der Tag, wo das Brot ausgewechselt wurde. Und das dritte Buch Mose sagt uns, welcher Tag das ist. Welcher Tag ist das, Brüder? Er war unterwegs verworfen am Sabbat. Und er braucht Brot. Und seine Jünger brauchen Brot. Und Kapitel 12 von Matthäus Evangelium, das uns sagt, dass sie entschlossen haben, ihn zu töten. Die nächste Geschichte. Er ist unterwegs am Sabbat und er braucht Brot. Und er argumentiert von dieser Stelle. Beachte hier, das sind nicht irgendwie Gehirnspiele, die wir machen. Das ist die autorisierte Auslegung dieser Tatsachen. Jesus hat es selber gesagt. Und oh, Brüder, wie weit muss er gehen? Der einstige Held Israels holt ein Schwert. Hast du Waffen da? Ich bin im Königsauftrag. Er hat natürlich gelogen. Was das zu tun hat, typologisch. Hat gelogen. Und er sagte, ja, es gibt nur ein Schwert hier. Es ist das Schwert Goliaths. Er sagte, gib mir das Schwert. Denn seinesgleichen gibt es nicht. Und überleg das jetzt. Der König. Der König mit einem Schwert, einem einmalig auf der ganzen Erde, ein Schwert. Mit fast Allmacht in seiner Hand. Ein Superwaffe. Geht er, spaziert er an den königlichen Hof des Philisterkönigs in Gath, dessen ehemaliger Leibwächter früher war Goliath. Und stell dir das vor, mit Schaubroten und mit Goliaths Schwert kommst du in seine Heimat. Der König sagt, kenne dich da nicht diesen jungen Mann? Ist das nicht derjenige, sie haben gesagt, David, Saul hat sein Tausende und David seine Zehntausende und hier ist er mit, du hast Goliath Schwert. Was tust du jetzt? Oh, meine Güte, was tue ich jetzt? Mit nahezu Allmacht in der Hand. Und du bist der beste Krieger, den es gibt. Was tust du jetzt? Im Nahosten glaubten sie, dass ein Verrückter Dämonen besessen war. Und wenn du einen Verrückter etwas antust, dann hast du etwas mit einem Dämon zu tun. Und so einen Verrückter gehst du aus dem Weg. Tust ja nicht deinem Verrückter an. So David war nicht so dumm. Und mit Speichel und sein Bart. Und Gritzi Gatzi auf die Mauer und Speichel überall, Speichel, Speichel, Speichel. Einerseits war es nicht so dumm. Und andererseits, weißt du, was der König in Aschis und Gath gerade über ihn gesagt hat? Er ist der Fürst des Landes. Er hat ihn angekannt als König. Der König Israel. Der Held der Schlachtreihen Israels, mit Allmacht in seiner Hand und Speichel an seinem Bart. Oh Brüder, oh wie weit musste er gehen. Als er sagte in Gethsemane, ich habe 12 Legionen, ich habe Allmacht, ich brauche nur ein Wort sagen. Wieso hat er das Wort nicht gesagt? Wieso? Und da oben in dem Himmel anschauen waren die Beobachter. Kannst du dir vorstellen, da ist Gabriel. Und Gabriel schaut hinunter, Brüder. Und da steht Gottes Messias mit Speichel an seinem Bart. Aber nicht sein Speichel. Speichel von rebelliösen, frechen Menschen. Was hat Gabriel gedacht? Als er herunterschaute. Oh Gott, lass mich gehen. Ich habe ihn in 5 Minuten weg von dort. Oh Gott, lass mich gehen. Siehst du nicht? Und Gabriel musste fragen, ist Gott verrückt? Ist Gott verrückt? Allmacht in seiner Hand. und Speichel auf seinem Bart? Ist Gott verrückt? Wie weit muss gehen, Brüder? Weil sich weigert, Saul zu töten. Weil sich weigert, uns von unserem Thron runterzustoßen, uns zu beherrschen. Wie weit muss gehen? Oh, die Torheit des Kreuzes. Oh, die Schwachheit dieser Torheit. Seht ihr, Gottes Strategie, uns zu retten, ist uralt. Schwachheit und Torheit. David handelte weise. Jetzt handelt David töricht. Und jetzt schnell, per Stimme. So David landet. Wo hat David gelandet hier? Speichel auf dem Bart. Handelte töricht. Wo landet er? In einer Höhle. Aber nicht viel lang. In der Höhle Adullam. In einer Höhle. Höhle. Aber nicht viel lang. Denn der Prophet kam. Und der Prophet sagt, interessant, liest der Text, steh auf und geh zu den Stämmen Judas. Den Stamm Judas. Und zeige dich dort den Leuten. Das muss Saul in Verlegenheit gebracht haben. David, hat gemeint, ist los. Hat ihn los. Und auf einmal taucht David wieder auf in Juda und zeigt sich den Leuten. Und das machte Probleme für Saul. Ist zurück. Meine Probleme sind nicht vorbei. Saul ruft seine Männer dazu, sein Generalstab. Ihr Söhne, ihr von Benjamin, wieso helft ihr mir nicht? Mein Sohn macht einen Bund mit diesem Sohn von Isais und ihr sagt mir nichts. Ich habe euch Weinberge gegeben. Ich habe euch Herden gegeben. Warum seid ihr nicht loyal zu mir? Wiedererscheinung Davids stellte eine große Frage für Israel. Du liebst David? Oder liebst du Saul? Willst du David loyal sein? Oder bleibst du Saul treu? Wie Bob Dylan sagte, you've got to serve somebody. Du musst jemand dienen. Und jetzt wird die Nation auf die Probe gestellt. Sind wir bei Saul oder bei David? Und diese drei Geschichten sind drei Geschichten, wo David immer wieder fliehen muss, weil die ganze Nation oder der Großteil auf Sauls Seite langsam schwingt. Die Frage der Loyalität. Werden sie mich überliefern? Fragt David in der zweiten Geschichte. Ja, sie werden auch euch überliefert. Ihr überliefern um meines Namens willen. Aber ich kann an diese erste Geschichte nicht vorbei. Ich wollte, aber ich kann nicht. Saul appellt an die Loyalität der Benjaminiter. Aber es war ein Edomiter da an dem Tag. Sein Name Doeg. Hatte das erlebt mit David und Ahimelech. Wie David ihm Proviant und Schwert gegeben hat. Und teilt das Saul mit. Saul schickt Ahimelech, Doeg. Und holt 85 Priester. In weißem Ephod stehen sie da. Und jetzt geht es die Loyalitätsfrage. Saul entschlossen, auf seinem Thron zu bleiben, ist bereit, das Blut von schuldlosen Menschen zu nehmen. So er befehlt sein Kriegsstab. Er sagt, bring es sie um. Und sie weigern sich gegen des Herrn Priester zu erheben. Und so Doeg überlegt es. Doeg, das Kind von Esau. Er denkt wie Esau. Er denkt wie Herodes. Er kann nicht warten auf ein Reich. Hebräer Kapitel 12. Er möchte jetzt. Jetzt seine Weinberge. Jetzt will er haben seine Herden. Kann nicht warten auf später und David und ein Reich. Ich möchte es jetzt haben. Und der Sohn des Esau, der Vater des Herodes, nahm sein Schwert. Und es war wie eine weiße Mauer, Brüder. 85, die trugen das leinene Ephod. Eine weiße Mauer, gespritzt mit Blut. Ein Priester kommt davon mit seinem Leben. Abiathar. Und oh, was für eine Szene haben wir, wenn er David erreicht und er erzählt, was passiert. Und David bekennt seine Schuld, seine Lüge. Ich bin schuldig. Das ist dir geschehen wegen mir. Oh, wie dieses Wort bewegt mich. Denn ist das nicht, was Jesus sagt? Er sagt, wenn sie mich hassen, werden sie euch hassen. Jesus ist bereit, jedem Märtyrer zu tun, bei jedem Märtyrer, was er tat bei Stephanus. Es ist wie bei einem Fußballspiel, weißt du? Du schaust die Mannschaft und so. Wenig Spielzeit übrig. Auf einmal, der Spieler an deiner Mannschaft stellt den Ball. Und auf einmal bricht er los. Und dann ist ein Pass. Und dann zum Tor. Und dann Tor! Du stehst da. Du kannst niedersetzen in der Zeit wie jetzt. Und Stephanus, gesteinigt, steht einer im Himmel auf. Er kann nicht sitzen. Zu Rechten Gottes. Er steht auf. Ich bin schuld, Stephanus. Ich bin schuld. Jesus sagt das zu jedem Leidenden, der heimgeht zu ihm. Bruder, ich bin schuld. So die Nation geht auf die Seite des Sauls. Und Jonathan, er schneidet ziemlich gut ab in den Biografien. Ich habe noch nicht eine Lebensgestalt oder Lebensgeschichte Predigt gehört, wo er nicht gut abgeschnitten wäre. Er schneidet überall gut ab. Aber ich habe eine Frage. Wenn es geht um die Loyalitätsfrage, bei wem bleibst du, bei Saul oder David? Welche Note bekommt Jonathan? Es war nicht schwierig, nach einem brillanten Sieg, sich auszuziehen und diesen besseren Mann anzuerkennen. Aber wenn es geht um den Druck der Gesellschaft, und die ganze Gesellschaft, die jüdische Gesellschaft, jetzt mit Saul die Seite nimmt, was sagst du zu einem Jonathan, der sich weigert, außerhalb des Lagers zu gehen, zu David? Was sagst du da? Jonathan hat gesagt, und ich werde an deiner Rechten sein. Und David war dazu bereit, dass er der Erste in dem Reich ist. Er war dazu bereit. Du liebst David? Ja. Bist du bereit, außerhalb des Lagers zu gehen zu ihm, seine Schmach tragend? Wenn nicht, du kommst nicht zu dem Thron. Wenn wir mitleiden, werden wir mitherrschen. Ja. Nur ein paar Bemerkungen nach, es geht jetzt schnell. Gott wird es nicht zulassen. Gott wird es nicht zulassen, dass sein Gesalbte so verworfen, die jüdische Nation auf Sauls Seite, die Seite der religiösen Behörde. Wir denken jetzt an Hebräerbrief, wisst ihr was? Wir jetzt sind in Apostelgeschichte unterwegs zu Hebräerbrief. Und wir sind jetzt in Hebräerbrief. Die jüdische Nation, aber ihr wisst das schon, oder? Die jüdische Nation auf Sauls Seite. David verworfen. Was wird Gott tun jetzt? Wird David rechtfertigen. Drei Plädoyers. Nachdem David dreimal verworfen wird von der Gesellschaft, drei Plädoyers, wo David gerechtfertigt wird. Saul in der Hülle. Saul, dieser König, hatte ein bisschen Selbstrespekt. Ging in eine Hülle, musste seine Füße bedecken. War auf der Jagd nach David. So musste seine Füße bedecken. Das ist eine Redewendung natürlich, was passiert, wenn einer mit langem Gewand so tut, seine Füße werden bedeckt, oder? So geht in die Hülle, seine Füße zu bedecken. Und in der Hülle sitzt David mit seinen paar hundert Mann. Und sein junger Leutnant sagt, oh David, hier ist unsere Chance. Gib mir 5 Sekunden, der Fall ist erledigt. David lässt das nicht zu. Aber David, der ist doch der Spitzbuhr, huh? Geht hin zu Saul, dessen königliche Gewand ein bisschen so flattert hinten. Und kommt hin mit seinem Schwert. Schneidet etwas ab. Und Saul, weißt du, steht auf. Seine ganze Auszeichnungen, so seine Krone. Er geht draußen zu den Männern. Und dann Abner sagt, aber ihre Hoheit! Weißt du, es ist natürlich, David hat gesagt, oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Und David wurde rechtfertigt. Man hat Davids Gerechtigkeit und Davids Loyalität gesehen. Es hat ihm ein bisschen leid getan. Warum hat das getan? Brüder, das war nicht das erste Mal, wo David Sauls Nachteil gesehen hatte. Hatte Saul gesehen an dem Tag in Elatal, wie gezittert hat, wie so ein Feigling war und seine Aufgabe nicht wahrnahm. Sah in den Augen dieses Mannes seine Schwachheit. Und jetzt, ihn zu gewinnen, muss ihn bloßstellen. Es gibt da ziemlich viel in diesem Buch über Kleidung, nicht wahr? Die Rede hier ist von der Kleidung von Samuel, die seine Mutter machte. Hier, Saul reißt einen Teil des Kleides von Samuel ab und ein Teil seines Reiches wird abgerissen. Jonathan sieht sich aus in Bewunderung vor David. Saul sieht sich aus in Schande und David sieht ihn zu schämen, ob ihn irgendwie durch zur Eifersucht reizen könnte, ihn zu erretten. Und Saul muss bekennen, nach diesem Zeugnis Davids, dass David ein gerechter Mann war. Und so David geht weg in den Bergen und ist in der Gegend von Karmel, wo Abigail und Nabal waren. Seine Männer haben gehütet die Herden von Nabal von den Amalekiten und anderen, die ihre Herden geraubt hätten und sie wollen nur eine gewisse Gegenleistung zur Zeit der Ernte sozusagen, eine gewisse Gegenleistung für seine Kriegsmänner, die Nabal geholfen haben. Und Nabal hat ihn brutal beleidigt. Das war eine blöde Sache zu tun. Ein Guerillakämpfer mit 600 Männern und du beleidigst ihn? Puh, er zog sein Schwert an. Und er war unterwegs mit seinen Männern. Er sagte, ich werde abschneiden alles, was gegen die Wand pisst. Steht im Text. Das heißt, ganz einfach, jeder, der diese Gewohnheit hat, jeder Männliche, das ist, der Ofen ist aus. Und er war bereit, mit seiner eigenen er war bereit, mit seiner eigenen Hand sich zu rechtfertigen. Recht zu schaffen. Und Abigail geht ihm entgegen mit einem Plädoyer. Erkennen, weil sie eine weise Frau war, wie dumm der Nabal war. Stell dir vor, sie sagte, Nabal ist sein Name und das ist eine Beschreibung. Er ist ein Tor. Stell dir vor, du heiratest seinen Kerl und dann eines Morgens wachst du auf und du kommst drauf, im Bett bei neben mir liegt ein Tor. Das ist furchtbar. Aber er war ein Tor, was kann man sagen? Sie war eine verständige Frau und sie hat ihn besänftigt mit ihren Gaben. Und weißt du, wie sie es getan hat? Das sind einige der schönsten Versen in der Bibel. Wie der Gesalbte des Herrn von seinem Vorhaben, Recht für sich zu schaffen, abgebracht wird. Kapitel 25. Vers 28, vergib doch das Vergehen deiner Macht. Denn gewisslich wird Jehova meinem Herrn ein beständiges Haus machen, weil mein Herr die Streite Jehovas streitet und kein Böses an dir gefunden ward, seitdem du lebst. Und ein Mensch ist aufgestanden, dich zu verfolgen und nach deiner Seele zu trachten. Aber die Seele meines Herrn wird eingebunden sein, in das Bündel des Lebendigen, der Lebendigen vor Jehova, deinem Gott. Und die Seele deiner Feinde, die wird er wegschleudern in der Pfanne der Schleuder. Und es wird geschehen, wenn Jehova meinem Herrn tun wird, nach all dem Guten, was über dich geredet hat, und dich bestellen wird zum Fürsten über Israel, so wird er dir dieses nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass du Blut vergossen habest ohne Ursache und dass mein Herr sich selbst für Hilfe geschafft hat, wenn Jehova meinem Herrn wohltun wird, so gedenke deine Macht. Weißt du, was sie getan hat, Freunde? Es ist so gewaltig. Sie hat ihn vor Augen gemalt. Die vor ihm liegende Freude. Und er duldete die Schande von einem Nabal. Er duldete das. Er achtete das nicht. Denn er hat vor ihm die vor ihm liegende Freude. Und dann in der Wagenburg, Saul auf der Jagd wiederum in der Wagenburg, die Wagen um sich herum, sein Kriegesherr um sich herum, seine Offiziere um sich herum und dann seine erlesene Leibwache um ihn herum und neben ihm Abner. Und sein Speer in den Boden gesteckt und auf dem Speer sein Wasserkrug. Wieso ist das Ganze erklärt? Es geht um Sicherheit. Wagenburg, Soldaten und Elitesoldaten. Und mein Speer hier, Damit ich in der Nacht, wenn ich aufwache, das wäre fruchtbar. Du wachst auf und da ist ein Angriff und ich sage, wo ist mein Speer? Na, da ist und mein Wasserkrug und ich bin unterwegs. Oder? Ein Mann mit Angst. Und David kommt. Gibt es irgendeinen Ort auf dieser Erde, wo du sicher bist von David? In einer Hülle zeigt er dir deine Schande. Offenbarung Kapitel 3. Dass du nackt bist. Er will deine Blöße zudecken. Aber jetzt gibt es irgendeinen Ort, wo du sicher bist. Und David stellt seine Sicherheit. Und steht weit weg auf einem großen Berg. Weit weg. Abner! Abner! Abner, deine Aufgabe. Jemand war in der Lage, Abner. David, bist das du, mein Sohn, sagt Saul. Und oh, wie dramatisch ist der Text. Vergiss nie bei einer Erzählung, wie dramatisch es ist. Wie eng sind David und Saul zusammen gewesen am königlichen Hof. Und jetzt, sagt der Text, ist eine große Entfernung zwischen ihnen. Komm da, komm, Saul. Komm, bekehre dich. Komm über die Entfernung. Erkenne ihn an, Saul. Bitte komm zu ihm. Nein, Saul. Rechtfertigt David einerseits. Aber er geht nach Hause, nach Gilboa, und die große Entfernung wird eine ewige, unüberbrückbare Kluft. Ich gebe hier jetzt nur das Thema an. David geht zu den Philistern, bekümmert sich um ein kleiner Überrest, seine zwei Frauen und die Frauen von den 600. Vergesst Israel, scheint es. Jetzt geht zu den Nationen. Israel verliert seinen Messias, seinen Gesalbten, der Einzige, der Israel befreien könnte, und geht zu den Nationen. Und scheinbar ist David gegen Israel. Sieht so aus, oder? Er macht die ganze Streifzüge gegen Juda, weißt du? Er sagt, ich gehe in die Negev heute, und ich werde ein paar der Stämme Judas ausrauben. Und ich werde die Keniter überfallen. Und hat ein paar Leute überfallen, aber nicht die gegen Jude. Aber jeder hat gemeint, ist gegen Jude. Wirft eine Frage aus, oder? Hat Gott sein Volk verstoßen? Jetzt sind wir in Römerbrief. Hat Gott sein Volk verstoßen? Scheinbar. Krieg führen gegen sein Volk? David bemüht sich um den Überrest. Saul bemüht sich um Führung. Es ist schlimm, wenn die Philister sich gegen dich mustern. Und jetzt dein Held ist unter den Philistern. Der einzige Mann, der Israel retten konnte, ist weg. David ist weg. Samuel ist weg. Alle Wahrsagerinnen sind tot. Kein Prophet, nichts. Was mache ich jetzt, sagt Saul. Saul sucht die Wahrsagerin auf, verkleidet. Sie ruft Samuel auf, Samuel kommt. Wie erkennt man Samuel? Wie man Samuel immer erkennt. An seinem Kleid. Sein Kleid, das Saul erkannt hat, erkannt ihn an sein Kleid. Das letzte Mal, wo er Samuel gesehen hat, hat ein Stück von diesem Kleid abgerissen und Samuel hat ihm sein Gericht, seine Verwerfung angekündigt. Warum rufst du mich, Saul? Ist es nicht wahr, dass du dem Herrn widerspenstig warst, warst ungehorsam? Und Gott hat dir das Reich weggerissen und einem anderen Mann gegeben? Saul, ich habe eine Botschaft für dich. Morgen wirst du hier sein bei mir mit deinen Söhnen. Es bleibt ein gewisses, furchtbares Erwarten des Gerichtes und Eifers eines Feuers. Hebräer 10, Brüder, ist für einen Saul geschrieben. Morgen wirst du hier sein. Er kündigt Gericht an. Und hier liegt der große König. Auf seinem Bauch, sagt der Text, ausgestreckt, sein Rücken gebeugt. Und er zittert in Furcht vor Samuel. Dann seine, die Wahrsagerin und die Kriegsknechte heben ihm auf. Er sitzt an einem Tisch. Und er isst seine letzte Mahlzeit. Oh, was für ein Ende für einen Mann. Das Geschichte an sich ist so bewegend. Das Ende dieses Mannes. Wo er hingelandet ist. Samuel hatte ihm gesagt, ungehorsam ist wie Wahrsagerei. Er hätte nie geahnt, dass er zu Wahrsagen geht. Und jetzt ist er da. Und er isst an ihrem Tisch. Und sein Rücken ist gebeugt. Und er zittert in Furcht. Es kommt mir vor. Habe ich es gelesen in den Psalmen? Oder habe ich es gelesen in Römerbrief? Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihre Rücken beuge sich alle Zeit. Saul darstellend, Judentum, das Jesus verworfen hat, den Messias, sein Rücken gebeugt, zitternd in Furcht und Angst, und jetzt sitzt er an diesem schrecklichen Tisch, und der ist ihm zur Schlinge. So David zieht mit den Philistern gegen Saul. Das ist aber eine Geschichte, nicht wahr? Hier ist der Philisterkönig, die Musterung, alle fünf Städte bringen ihre Heer zusammen und der Leibwächter von dem König von Gath ist wer? David. Und David zieht gegen Israel. Kann es sein? Was ist die Geschichte des Christentums? Wenn du die Geschichte lesen musstest, würdest du nicht sagen, von der Geschichte der Kirche, dass David gegen Israel ist? Würdest du nicht sagen? Ist David gegen Israel? Sieh, was David tut. Er gewinnt seine Beute und seine Frauen und all das zurück von den Amalekiten. Und er hat viel Beute, Davids Beute. Weißt du, was er tut damit? Er verschickt Davids Beute an die Ältesten von Juda. Ein Geschenk, ein Liebesgeschenk, eine Fuhr nach Rumänien, oh, ich meine nach Jerusalem. Ist es nicht wunderbar, wie David zeigt, dass er nicht gegen Juda ist? Ist es mein Vorstellungsvermögen, oder war das nicht der Sinn von der Aktion in Römer Kapitel 15? Eine Gemeinde bestehend aus Juden und Heiden. Die Gefahr von zwei Gemeindebewegungen. Und die Heiden, die früher für Juden nichts übrig hatten, schicken die Beute Davids. Und das Ende der Geschichte? Saul begeht Selbstmord. Jonathan samt seine Brüder sind getötet. Oh, was für ein Tod hat Saul erlebt. Und was passiert? Er hatte gehofft einmal, dass er ein Kopf kleiner wäre, als er Goliath gegenüber gestanden ist. Und jetzt ist er tatsächlich ein Kopf kleiner geworden. Er ist nicht größer als die Männer Israels. ist ausgezogen, enthauptet, ein Entwürdigter, Geschändeter, ein stolzer Mann. Und hier, liebe Brüder, ist, wo wir sind in der Weltgeschichte. Danke für eure große Geduld mit mir.